zusammengeschlossen zu so einem Schnuppertag und haben beschlossen, dass sie halt einfach im Jagdspanier-Club was für die Spaniels anbieten möchten, damit sie artgerecht beschäftigt werden können. Ja, damit sie letztendlich auch ein bisschen das arbeiten können, wenn sie nicht jagdlich geführt werden. Ja, was so deren natürliche Veranlagung ist.
Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co. Ich bin Susanne von Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um Prüfungen, die im Jagdspaniel-Club abgehalten werden. Spezieller gesagt geht es um Prüfungen und Working-Tests. Und da ich da so gar keine Erfahrung habe, habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar die Ines Fuchs. Ines ist schon seit, Ines hatte schon immer Hunde gefühlt, aber sie ist seit 2014 Dummy-Leistungsrichterin beim Jagdspaniel-Club und hat auch die PO, also die Prüfungsordnung, mitentwickelt. Und dachte, Ines, du bist die Person, die ich auf jeden Fall fragen würde, wenn ich irgendwas über diese Prüfung und diesen Working Test gerne lernen möchte. Also zum Beispiel klären wir, wer darf mitmachen, was gibt es überhaupt für Prüfungen, was gibt es so für Leistungsstufen, was passiert so in diesen Leistungsstufen und wie läuft das alles so ab und so weiter und so fort. Und was müssen die Hunde können oder was sollte man sehen? Ja, möchte man als Richter sehen und was ist ein totales No-Go und darf man auf keinen Fall machen. Und ja, also es war ein wahnsinnig tolles, spannendes Interview und ich freue mich, dass du dabei bist und dir das anhörst und ich schalte jetzt mal zum Interview. Hallo Ines, schön, dass du da bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist und im Podcast Dummy & Co. mal wieder dabei bist. Wie geht's dir denn so?
Ja, hi Susanne. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder mit dir zusammen ein Podcast-Interview führen kann. Ja, und im Moment geht's mir so ganz gut. Danke.
Sehr schön, sehr schön. Du bist ja schon ein paar Mal im Podcast gewesen. Das heißt, die meisten werden dich schon kennen. Aber vielleicht sind es ja doch noch ein paar neue Hörer dabei, die dich noch nicht kennen. Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, vor allem auch passend zum Thema, was wir heute besprechen wollen, den Jagdspaniel-Club und die Prüfung?
Ja, klar. Mein Name ist Ines Fuchs. Ich bin aktuell schon 42 Jahre alt mittlerweile und habe seit 1995 tatsächlich schon Hunde. Bin gestartet mit einem Golden Retriever. Dann habe ich lange zwei Springer Spaniel geführt, die halt auch zum heutigen Thema passend viel auf den Prüfungen im Jagdspanielclub. Dann habe ich zwei Toller. Davon ist aktuell noch einer anwesend, der Lysan ist jetzt 5. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht.
Ja, immer wieder spannend. Man hat ja nicht nur einen, ne?
Meistens nicht.
Das geht nicht lange gut. Aber okay, ich wollte ja mal wissen, also heute ist ja Thema Jagdspaniel-Club und erstmal die Frage, was für Prüfungen gibt es denn da überhaupt? Also was bietet denn der Jagdspaniel-Club denn da so an?
Gut, generell bietet der Jagdspaniel-Club natürlich auch jagdliche Prüfungen an, aber da wir uns heute auf den Dummy-Bereich konzentrieren wollen, im Jagdspaniel-Club als nicht-jagdliche Prüfungen gelistet, gibt es auch im Jagdspaniel-Club, ähnlich wie im Retriever-Club, eine Dummy-Prüfung und auch Working-Tests mittlerweile in 3 Leistungsstufen.
Okay, also die Dummy-Prüfung gibt es in 3 Leistungsstufen und die Working-Tests in 3 Leistungsstufen.
Genau, und dann gibt es noch neuerdings sogar die Veteranenklasse, die noch als Extrawertung ausgeschrieben werden kann.
Oh, das ist schön. Veteranenklasse finde ich immer toll. Und die finden alle mit Dummies statt.
Genau, die finden alle mit Dummies statt. Da gibt es zum Beispiel auch schon die erste Abgrenzung zu den Prüfungen im DRC. Wir prüfen nämlich mit 250 Gramm Dummies seit der PO-Änderung 2022, da ja sich unter den neuen Spanielrassen auch kleine Rassen befinden, wie zum Beispiel der Cocker Spaniel. Da haben wir uns darauf geeinigt, dass die Hunde auch mit kleinen Dummies geprüft werden, damit den kleinen Hunden halt einfach kein Nachteil entstehen kann. Und halt der Augenmerk sowieso auf der Suchenleistung liegt, das werde ich bestimmt noch gleich weiter ausführen und gar nicht so auf den Markierfächern und dann ist es auch für die großen Hunde unerheblich, ob sie ein großes oder kleines Dummy haben in der Prüfung.
Ja, also es wird alles mit 250 gerichtet, nicht nur variabel, sondern alle. Ah, okay.
Genau.
Okay, und Wer darf so mitmachen bei diesen Prüfungen? Oder gibt es Unterschiede zwischen, wer darf mitmachen zwischen Prüfungen und Working Tests? Oder ist das identisch?
Grundsätzlich kann halt jeder im deutschen Hundestammbuch, also im VDH oder in einem von der FCI anerkannten Stammbuch für die ausländischen Hunde, eingetragener Jagdhund mitmachen, der am Prüfungstag 12 Monate alt ist und in der Open in der höchsten Klasse 15 Monate alt ist.
Also da gibt es keine Begrenzung, also zum Beispiel, ob man im Jagdspaniel-Club Mitglied ist oder nicht. Oder also nur sozusagen, der Hund muss Papiere
genau.
haben.
Genau, und muss ein Jagdhund sein tatsächlich, ne? Dem JGHV entsprechend gelisteter Jagdhund. Leider ist es halt nicht möglich, dass Hunde anderer Rassen teilnehmen, weil es halt einfach ja unterm Deckmantel auch des JGHVs läuft. Ne? Der Jagdspaniel-Club ist Mitglied im JGHV und deswegen halt alle Jagdhunderassen. Aber Mitglied sein muss man nicht, ist natürlich wünschenswert. Man hat halt Vorteile, wenn man Mitglied ist, bekommt schneller einen Startplatz. Das Startgeld ist ein bisschen günstiger, aber grundsätzlich ja, dürfen auch externe Leute bei uns starten.
Ja, also das heißt, wenn man einen Jagdhund hat, darf man auch Mitglied sein. Also auch wenn man jetzt keinen Spaniel, Jagdspaniel hat zum Beispiel, also einen Weimaraner.
Du darfst teilnehmen, genau. Du dürfst mit einem Wischler oder mit einem Weimaraner teilnehmen, Mitglied werden im Jagdspanielclub. Kann man natürlich, aber man würde ja kein Leistungsheft bekommen vom Jagdspanierclub. Man muss dann das Leistungsheft oder die Ahnentafel vorlegen, um starten zu können von dem jeweiligen rassebetreuenden Club.
Ja. Na, ich habe nur gleich gedacht, na, wenn man schnell einen Startplatz bekommt, dann
ja, dann macht das durchaus Sinn, genau.
Dann könnte man doch in den Club eintreten und dann, ja, ich habe halt nur einen Weimaraner, aber bin ja ein Jagdhund.
Ja, nein, das ist auch korrekt. Also ich habe ja selber jetzt die Toller lange Zeit geführt und bin auch viel im Jagdspanierclub gestartet und ich bin natürlich als Leistungsrichterin Mitglied im Jagdspanierclub und profitiere davon auch, obwohl ich natürlich mit meinen DRC-Leistungsheften starte. Ja,
ja, ja. Ich meine, es ist ja auch immer wieder schön. Ich sage mal, man unterstützt damit ja auch Clubs und Vereine.
Absolut.
Und mit der Mitgliedsgebühr. Und die ist ja auch meistens nicht so horrend, dass das irgendwelche Probleme bereitet. Deswegen bin ich mal sehr gerne überall Mitglied.
Auf jeden Fall.
Fühlt man sich auch gleich besser. Okay, warum wurde denn diese Prüfung eingeführt oder was war da so der Auslöser?
Ja, wenn ich so ein bisschen ausholen darf, würde ich mal kurz die Historie des Ganzen einmal darstellen. Die ist nämlich sehr spannend tatsächlich. Ja, also im Mai 2010 haben sich halt einfach Leute auch zusammengeschlossen zu so einem Schnuppertag und haben beschlossen, dass sie halt einfach im Jagdspanierclub was für die Spaniels anbieten möchten, damit sie artgerecht beschäftigt werden können. Ja, damit sie letztendlich auch ein bisschen das arbeiten können, wenn sie nicht jagdlich geführt werden. Ja, was so deren natürliche Veranlagung ist. Und ja, dann ging das munter voran, denn schon Ende 2011 gab es so eine Test-PO quasi und die wurde dann erstmal auf Praxistauglichkeit geprüft. Also das ist ja ganz spannend, wenn man ja so eine Prüfungsordnung versucht zu erarbeiten. Da gibt es wirklich ganz viele Dinge, ja, die man sich so vornimmt und die dann vielleicht aber auch gar nicht praxistauglich sind. Da gab es auch so ein paar lustige Dinge, die da so passiert sind, die wir uns überlegt hatten, die so gar nicht funktioniert haben. Ja, und dann wurde das Ganze ja 2011 durchgespielt. Ja, und dann hat sich das schon 2012, ein Jahr später, ja, professionalisiert. Da haben wir dann auch schon einen ersten Dummy-Leistungstest, hieß das damals noch. Da durften wir noch nicht von einer Leistungsprüfung sprechen, durchgeführt, in Westfalen tatsächlich auch. Und da haben wir ja noch eine ganz bekannte Spanierzüchterin, die Inga Handegard aus Norwegen eingeladen zum Richten, weil wir halt selber alle überhaupt keine Ahnung hatten. Das war halt auch total klasse. Da sind auch schon 16 Hunde tatsächlich gestartet. Ja, und dann fing das ja 2013 noch intensiver an, dann gab es Seminare, dann gab es halt einfach weitere ja, Leistungstests, um das Ganze nochmal zu evaluieren. Und dann hat sich Österreich mit angeschlossen, der österreichische Jagdspanierclub, und es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, sodass wir dann letztendlich zusammen eine gemeinsame Prüfungsordnung in Deutschland und Österreich Ende 2014 verabschieden konnten. Genau, und seitdem bin ich auch Leistungsrichterin im Jagdspanierclub. Wir haben dann am Anfang wirklich fünf Leistungsrichter eingesetzt, die ja noch nicht klassisch ausgebildet werden konnten. Damit haben wir dann später angefangen, richtig mit Anwartschaften, wie man es kennt. Ja, und so haben wir erstmal den Startschuss quasi gegeben. Und seitdem haben wirklich schon viele, viele Prüfungen und auch Working Tests einfach stattgefunden. Und warum wir das Ganze machen und nicht beim DRC mit den Spaniels so viel unterwegs sind, ist halt einfach der große Unterschied, dass die Spaniels Buschier- bzw. Stöberhunde sind und eben keine Retriever. Da liegt halt der Augenmerk wirklich auf der Arbeit vor dem Schuss. Das heißt, ja, es wird viel das Buschieren abgeprüft, im Ausland noch viel mehr als bei uns. Da gibt es ja auch noch Prüfungen für Spaniels. Und die Nasenleistung wird einfach abgefragt. Also eigentlich ist in jedem Working-Test auch eine Frei-Verloren-Suche zu finden. Eine Schleppe wird oft auch gestellt. Ja, und das findet sich so in der PO auch wieder. Ne? Die Spaniels sind halt nicht wie Retriever klassisch Natural Marker und dürfen halt einfach auch viel mehr Suchenleistung zeigen, auch zum Beispiel bei den Markierungen. Und es sind wesentlich kürzere Distanzen. Hinzu kommt noch, das ist ja immer so im DRC oder auch im LCD das Ausschlusskriterium, was den Laut angeht. Viele Spanielrassen werden halt in Deutschland bewusst mit Spurlaut gezüchtet für die Jagd und andere zeigen zumindest auch ein Sichtlaut und darauf nimmt die PU Rücksicht. Das heißt nicht, dass wir kreischende und lärmende Hunde haben wollen in unseren Prüfungen, aber zum Beispiel ist ein Startlaut durchaus gestattet, ohne dass man mit einer Null aus der Prüfung geht. Das ist eigentlich so unsere Intention gewesen, den Spaniels halt einfach eine rasseadäquate Prüfung anzubieten, weil sie einfach anders sind als Retriever und trotzdem einfach gute Apportierhunde sind.
Ja, sowas finde ich immer super, weil es ja nicht jede Rasse passt einfach in jede Schablone rein. Genau. Und wenn es so eine Schablone gibt und ja, ich sage ja immer, Tolling-Prüfung, da bin ich ja auch mal so, ach.
Ja.
Ja, das ist einfach nochmal eine andere Sache, wenn man etwas speziell für die Rassen dann auch hat. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Und erstmal sehr, also Respekt, dass ihr das gemacht habt. Also, wenn man so vorm Nichts steht sozusagen und sagt, okay, wir bauen das jetzt alles ganz alleine auf, das ist schon ziemlich cool. Und das war auch, glaube ich, ganz schön viel Arbeit.
Ja, das war verdammt viel Arbeit. Und es ist auch bis heute immer noch viel Evaluation nötig, weil wir halt, ja, die Hunde, die im Jagdspanne gezüchtet werden, wirklich Stöberhunde sind. Die werden ja als Stöberhunde gezüchtet. Die haben nochmal ganz andere Arbeitseigenschaften auch als, ja, die Hunde, die oft halt einfach jetzt Working Lines viel genannt werden, die aus England kommen oder aus Frankreich oder aus Skandinavien, die wirklich klassische Buschierer sind. Auch das ist ja ein Thema einfach für sich. Und dann gibt es immer wieder auch die Abgleichung, es soll im Jagdspanielclub für alle im Jagdspanielclub gezüchteten Hunde möglich sein, diese Prüfung zu laufen. Und trotzdem soll das Buschieren einen hohen Stellenwert haben. Und dann gibt es halt so die Working-Lager, die sagen, wir hätten gerne mehr Buschieren da drin. Das sind die Leute, die dann noch ambitionierter sind, im Ausland mal vielleicht ein Field-Trial zu führen oder ein Dummy-Trial zu führen. Ja, und natürlich müssen wir aber auch gucken, dass wir die Mitglieder, die, ich sag mal, eine Standardlinie führen, wo die Hunde halt einfach auch nicht das Buschieren so derart im Blut haben, dass wir die nicht verlieren, dass die halt trotzdem mit ihren Hunden starten können, dass die PO dem gerecht wird, dass man, finde ich, immer ein gutes Gleichgewicht findet zwischen Buschieraufgaben, Nasenleistung, aber auch ein bisschen dem Rechnung trägt, was trainierbar ist, dass ein paar Gehorsamsleistungen abgefragt werden, dass die Steadiness abgefragt wird und dass die klassischen Retrieverfächer wie Einweisen und Markierung halt auch Beachtung finden.
Ja, schwierig, so viele Köche unter einen Hut zu bekommen.
Absolut. Das ist tatsächlich nicht einfach und auch immer in den Richterbesprechungen ein großes Thema.
Ja, genau. Genau. Okay, dann gehen wir mal auf die Stufen. Also du hattest ja vorhin schon gesagt, es gibt 3 pro in der Prüfung und in Working Tests. Was ist das denn da so?
Genau, es gibt die Beginner, die Novice und die Open. Das orientiert sich eher so ein bisschen an der englischen Begrifflichkeit. Und darin gibt es, wie man es vom Retriever Club kennt und auch vom BAV, glaube ich, kennt, die Prüfung, wo es halt einfach festgelegte Aufgaben gibt. Und es gibt halt die Working Tests mit variierenden Aufgaben. Und da ist es auch so, dass sich die Working Tests dem Leistungsstand der Prüfung letztendlich angleichen sollen. Wir haben so ein bisschen eine Besonderheit da noch drin bei uns. Es kann in der Ausschreibung tatsächlich, ja, oder es kann generell halt einfach so ausgeschrieben werden für eine Prüfung, dass die Prüfung mit Schuss klassisch stattfindet, mit 6 mm Platz. Es kann aber auch mit einem Entenlocker als Lockgeräusch gearbeitet werden. Das ist in Absprache mit den Veranstaltern so ein bisschen auch den Richtern überlassen. Und wir haben auch die Möglichkeit, um einfach ja aufgrund des Reviermangels, den man immer hat, flexibler zu sein, die Möglichkeit, dass man statt der Wasserarbeit, die eigentlich auch in jeder Klasse schon vorkommt, sogenannte Optionsaufgaben hat. Die werden dann mit ausgeschrieben. Und dann weiß man zumindest in der Prüfung, welche Optionsaufgabe dann alternativ geprüft wird. Und im Working Test kann ich mich, das finde ich wirklich echt sehr charmant, vorher darauf einstellen, ob denn eventuell geschossen wird. Das heißt nicht, dass geschossen werden muss und auch nicht in jeder Aufgabe. Und ich kann mich darauf einstellen, ob Wasserarbeit geprüft wird oder nicht.
Also es wird vorher ausgeschrieben, ja, sozusagen. Working Test mit Wasser, Working Test ohne Wasser, Working Test mit Schuss, ohne Schuss. Ja, dann kann man sich ja auch ein bisschen mehr orientieren, weil meine gerade Wasser ist ja so eine große Nummer. Und wenn man einen Hund hat, der an sich schon Working Test fähig wäre, aber eben nur nicht am Wasser, dann kann man das da ja schon üben.
Genau.
Und sich dann, sag ich mal, das Wasserfach für später aufheben, wenn man dann den Zeit gegeben hat.
Genau, wenn ich mit meinem jungen Hund anfangen würde und möchte meine erste Beginnerprüfung, was ja, ich sag mal, so die unterste Prüfungsstufe wäre, anfange, dann kann ich, wenn ich zum Beispiel auch einen recht reaktiven Hund habe, vielleicht auch mit einer Prüfung starten, ohne Wasser und nur mit Entenlocker, damit ich nicht direkt das volle Programm habe. Das kann ich mir tatsächlich ein bisschen überlegen, wie ich das so handhaben möchte. Genau, und bei uns ist auch noch die Besonderheit, dadurch, dass wir nicht so viele Hunde haben, wie natürlich im Retriever-Bereich, die konkurrenzfähig sind, dass man sich auch aussuchen kann, ob man mit der Beginner, also der untersten Klasse, starten möchte oder mit der Novice, also quasi mit F. Ne? Also wenn ich noch nichts vorher gelaufen bin, darf ich mir das tatsächlich aussuchen, ob ich direkt auch in der anspruchsvollen Variante einsteigen möchte. Da sind keine Qualifikationen notwendig.
Ja. Und ist das denn genauso wie bei den Retrievern auch, dass man in der A, also im Beginner, sozusagen im Endeffekt eigentlich nur suchen und markieren müsste und einweisen beginnt dann erst bei der Novice und in der F?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Also in der Beginner ist das Einweisen, das ist allerdings auf ein Memory an Einweisen, eine Optionsaufgabe ist, weil wir halt auch sagen, naja, für einen Spaniel ist Einweisen eine sehr fortgeschrittene Aufgabe. Eigentlich ist Wasserarbeit eine einfache Wassermarkierung die reguläre Aufgabe. Aber da ich auch aus Erfahrung sagen muss, dass es gerade mit Gewässern auch sehr schwierig ist, gerade weil wir recht kleine Prüfungen haben, ist es tatsächlich meistens so, dass die Einweiseaufgabe geprüft wird. Die ist aber wirklich auch sehr, sehr schön gestellt. Da haben wir nochmal lange überlegt, wie man die modifizieren kann. Und das ist letztendlich fällt eine Einfachmarkierung, das ist die erste Aufgabe. An die gleiche Stelle wird was nachgelegt, an einen, Baum oder irgendeinen markanten Geländepunkt und das Einweisen ist dann letztendlich das Memory nochmal zu arbeiten. Also völlig machbar. Uns ist halt ganz wichtig gewesen in der Beginner, dass nach Möglichkeit viele Leute, die zwar ambitioniert trainieren, aber halt einfach vielleicht auch keinen Hund haben, der so mega super veranlagt ist, sondern wirklich so einen Otto-Normalhund, sag ich mal, haben und ein bisschen was tun und auch am Gehorsam tun, relativ schnell die Beginner Prüfung auch zumindest bestehen können. Das ist uns ganz wichtig. Da wollen wir also eigentlich nicht viele Hunde oder eigentlich gar, ich möchte da nie einen Hund sehen, der da durchfällt, sondern das ist eine Motivationsprüfung tatsächlich, ein Stück weit.
Ja, dass man sozusagen erstmal reinkommt, auch als Mensch.
Ganz genau.
Nicht nur der Hund, sondern also so nach dem Motto, erste Prüfung, Watsch.
Ja, nee, das ist also gar nicht unser Ansinn. Man darf zum Beispiel in der Prüfung auch unter Punktabzug die Leine am Hund lassen. Ja, wenn die Markierung geworfen wird an Land und am Wasser, ja, dann kann ich letztendlich mit einer Punktzahl X dann anfangen in der Bewertung. Ne? Das teile ich dem Teilnehmer dann mit. Das können die sich aussuchen, so, ja, dass letztendlich man einen guten Einstieg findet. Natürlich wird man damit nicht gewinnen können oder ich halte es für sehr unwahrscheinlich, weil normaler
Kommt auf die anderen an.
Genau, so gewinne ich, sage nicht, dass das ausgeschlossen ist. Aber so könnte man tatsächlich auch erstmal starten, um mit einem jungen Hund das Ganze auch schon abzusichern. Ja.
Okay, was gibt es denn so für Voraussetzungen für die höheren Stufen? Also Beginner kann ja dann jeder mitmachen, denke ich.
Genau, und Novice auch, das darf ich mir ja überlegen. Wenn ich allerdings eine Novice Prüfung oder ein WT bestanden habe, darf ich nicht mehr im Beginner starten. Ne? Das wäre ja sehr unfair, wenn man dann in der geringeren Klasse starten darf. Also sobald ich mich entscheide, höherwertig zu laufen und das bestehe, muss ich dort auch bleiben. Das gilt halt auch für die Open. Um in der Open starten zu dürfen, muss ich entweder im Jagdspanielclub, bei uns heißt das APDS, Arbeitsprüfung mit Dummies für Spaniels, oder im DRC, da ist es ja die APDR, also die Arbeitsprüfung mit Dummies für Retriever, in der fortgeschrittenen oder bei uns Novice-Klasse bestanden haben. Genau. Und dann darf ich in die O. Und wenn ich halt in der O bin, darf ich natürlich auch nicht mehr runter in die Novice-Klasse. Dann gibt es noch so eine Besonderheit, wer mit einem Retriever starten möchte und der schon im DRC eine fortgeschrittenen Klasse oder höherwertig bestanden hat, also WT oder Prüfung, der darf eigentlich nur in die O, nicht eigentlich, der darf nur in die Open, weil letztendlich das Niveau deutlich höher liegt als in der Novice-Klasse bei den Spaniels.
Okay, also man darf jetzt nicht mit einem F-Hund bei euch die Beginner aufräumen.
Genau.
Ich weiß auch nicht, warum man das machen wollen würde, aber ja. Und wenn man jetzt einen Hund im DRC hat, der, sage ich mal, nicht durch die Prüfung kommt, weil es zum Beispiel ein Startlaut gibt, der könnte dann aber auch entscheiden, ob er Beginner oder Novice beginnt, weil...
Genau, wenn keine Prüfung schon bestanden worden ist in dem Sinne, dann gelten die gleichen Zugangsvoraussetzungen, ja.
Ja, genau, okay.
Und wenn ein Hund halt das 8. Lebensjahr vollendet hat, darf ich mir aussuchen, ob er vielleicht Veteranenklasse laufen soll, dann bleibe ich aber da. Aber das ist, glaube ich, im DRC auch so.
Ja, das weiß ich. Ich glaube, ja. Ich glaube, das war immer das Problem, dass wenn man einmal Veteran gestartet genau. ist, durfte man nicht mehr rückwärts.
Also im Jagdspanielclub ist es so.
Ja, ja. Okay. Und ist das bei den Prüfungen und Working Tests ähnlich wie beim DRC, dass man sozusagen, also eine Prüfung ist ja etwas kleineres. Mhm. Also da gibt es weniger Hunde, es gibt nur einen Richter, es gibt nur eine, sozusagen einmal alle laufen durch, so eine Gruppe. Und beim Working Test ist es ja so, dass dann auch mal 5 Richter oder 4 oder 3 oder mehrere Richter sind und das den ganzen Tag läuft und dass man dann auch so zwischen den Stationen wechselt. Ist das ähnlich, dieser Unterschied zwischen Prüfung und Working Test, oder?
Also wir sind halt generell wesentlich kleiner. Das heißt, ob jetzt eine Prüfung stattfindet oder ein Working Test, macht meistens vom Anzahl der Startenden nicht so einen riesen Unterschied. In den letzten Jahren ist es irgendwie ein bisschen zum Trend geworden, dass die Leute mehr Bock auf Working Tests hatten. Und ich glaube, wir Richter auch irgendwie. Und dann gab es fast nur noch Working Tests und man konnte letztendlich kaum noch eine Prüfung laufen, aber das ist ja so ein bisschen der Unterschied. Ich brauche ja keine Prüfung, um ein WT zu laufen. Also deswegen ist es von der Voraussetzung egal. Und ja, dann kam es immer so ein bisschen auf die Ausschreibung an. Also häufig ist es so, dass wir zu zweit richten und dass es dann ja 20 bis 25 Hunde sind. Und auf dem Working Test, genau, läuft es auch so ein bisschen im Stationsverfahren oft. Manchmal ist es so, je nachdem, welche Klassen angeboten werden. Leider wird nicht so oft die Open angeboten, aufgrund der Geländevoraussetzungen, was ich sehr schade finde persönlich, dass es halt viele Beginner und ein paar Novice-Hunde sind. Dann kann es auch schon mal sein, dass die Prüfung geteilt ist, dass morgens dann die Beginner gerichtet werden und nachmittags die erfahreneren Hunde, genau, fortgeschrittenen ja. Hunde. Das kommt, da sind wir immer recht flexibel tatsächlich. Versuchen mal das Beste daraus zu machen, das Beste aus dem Gelände zu machen. Und genau, wenn wir so die Clubschau haben, bei uns kann man ja auch Club Working Champion zum Beispiel werden. Da sind es meistens ein paar mehr Hunde. Ich glaube aber auch, dass wir eher 2 Richter haben. Ich müsste überlegen, ob wir mal 3 Richter hatten. Ich glaube auch 2. Das ist immer so die größte Veranstaltung einmal im Jahr.
Ja. Nee, man ist ja auch immer mal ganz schön. Also nur weil es größer ist, ist es ja nicht immer besser. Also man kann auf viel individueller und ja auf die Einzelnen eher eingehen.
Also ich schätze das auch sehr, wenn die Prüfungen wirklich mal sehr klein sind, richte ich durchaus auch gerne mal offen und kommentiere am Ende der Leistung, weil auch bei uns immer noch ganz viele Leute dabei sind, die einfach mal gucken wollen, die im Jagdspanielclub Mitglied sind und gar nicht Dummy-Arbeit betreiben und wollen überhaupt mal wissen, was das ist, und die laufen mit. Und das sind eigentlich immer sehr schöne familiäre Prüfungen. Also ich mag das sehr. Das ist halt ja schon ein deutlicher Kontrast zum Retriever-Bereich.
Ja, ja, das alles professionalisierter.
Ja.
Sozusagen muss auch. Also wenn man
natürlich
120 Leute sortieren möchte, Das muss durchsortiert sein, genau. Gibt es denn irgendwelche No-Gos auf einer Prüfung, also wo man einfach sagt, okay, da bist du jetzt durchgefallen, das ist jetzt Ende im Gelände?
Ja, auf jeden Fall. Also die PO hat halt ja letztendlich drei Bereiche. Es gibt einmal Fehler, die zu Punktabzügen führen. Ne? Dann gibt es halt die schweren Fehler, die mit einer Null bewertet werden. Das ist zum Beispiel die Weigerung, ins Wasser zu gehen, wenn es Wasserarbeit ist. Ne? Das Tauschen von Dummies, also die klassischen Sachen. Ne? Ganz wichtig ist uns auch immer das Anfassen des Hundes durch den Hundeführer während der Aufgabe. Weisen wir aber meistens morgens in der Besprechung auch nochmal drauf hin. Ja, dann tatsächlich kommen wir zu dem Punkt halt laut, ständiges und anhaltendes Bellen und Schreien. Das ist dann auch bei uns einfach irgendwann mal das Ausschlusskriterium. Ausdrücklich sind aber ein Sichtlaut, ein Spurlaut und ein Startlaut erlaubt. Dann klassisch auch Weigern des Apports eines gefundenen Dummies, also das klassische Blinken, ne, das Nicht-Aufnehmen, wenn gefunden worden ist. Ein erneuter Ansatz bei Markierung, also den Hund wieder an den Fuß holen, weil der Prüfungsordnung im Jagdspanierclub ist nämlich das Zurückholen beim Einweisen gestattet. Das ist vielleicht auch nochmal ein großer Unterschied. Es gibt Punktabzug, das ist aber keine Null einfach, weil das Einweisen keine klassische Spanierdisziplin ist und nicht einen so hohen Stellenwert bekommen soll. Genau, das Weiterjagen mit Dummy-Empfang, dann natürlich das Nicht-Erfüllen der Aufgabe, also mein Hund findet einen Dummy nicht oder wenn ich eine Doppelmarkierung habe, die falsche Reihenfolge. Das Einspringen mittlerweile, das war bis zur letzten PO noch ein bisschen moderater mit einem haltbaren Einspringen und in der Beginner nicht ganz so streng bewertet. Das ist aber ja letztendlich mit aufgenommen worden, weil da immer wieder nicht so gut am Gehorsam gearbeitet worden ist und das halt einfach aus der jagdlichen Praxis einfach eine Sache ist, die sein muss. Und das Ablegen von Dummies, also das Fallenlassen in der Novice und in der Open. Ja, Griffverbesserung ist natürlich erlaubt, aber auch da ist so ein bisschen der Unterschied. In der Beginner ist es halt noch in Ordnung, solange der Hund wieder aufnimmt. Ne? Ja, und dann gibt es natürlich, das kommt Gott sei Dank ganz selten vor, wirklich ausfallende Fehler, die zum Prüfungsausschluss führen. Also mit einer Null darf ich ja weiterarbeiten. Ein Prüfungsausschluss ist natürlich Aggressivität gegenüber Artgenossen und Personen. Dann ganz klar die physische Einwirkung auf den Hund. Da sind wir auch sehr streng, außer Kontrolle geraten, ne? Hetzen von Wild etc. Ja, so Sachen wie Lochen, ne? Dass das Dummy wirklich beschädigt ist oder Eingraben der Dummies. Und eine hochgradige Schussscheue und hochgradige Wesensschwäche.
Ja. Und so Schusshitze dann wahrscheinlich auch, das wäre das Schreien wahrscheinlich dann.
Ja, je nachdem, wie ausgeprägt die ist. Ne? Spreche ich gerade aktuell ein bisschen von aus Erfahrung. Mein jetzigen Hund, kommt drauf an, wie massiv das so ist. Ne? Wenn natürlich massiv geschrien wird nach dem Schuss oder dem Fallen eines Dummies, dann kann mich das schon mal eine Null, kann ich mir da schon mal eine Null einfangen. Und wenn natürlich ein Hund so schusshitzig ist, dass er einspringt, ist es ja auch klar, da Einspringen halt einfach auch Zero Tolerance ist, ne? Ja.
Ja, ne, Einspringen ist halt auch einfach mal eine Sicherheitsgeschichte.
Absolut.
Also, wenn du rein theoretisch eine Waffe dabei hast, dann muss der Hund sitzen bleiben, egal. So schön mal an der Leine ziehen und dann so hurra, am Waffenarm.
Nein, geht gar nicht. Und also auch natürlich in der Beginner, wo ich ja meinen Hund noch sichern darf durch eine lose Leine, wenn der Hund da voll reinrammelt, ist da natürlich auch nichts mehr mitgewonnen. Ne? Das ist ja nur eine Sicherungsmaßnahme, um dem Hund zu verdeutlichen, okay, hier ist alles unter Kontrolle. Aber der darf da natürlich auch nicht reinspringen. Ne?
Genau.
Ja. Ich kann vielleicht noch mal sagen, was wir sehen wollen. Denn das finde
ja,
ich
gerne.
Immer wichtiger als die.
Ja, das alles stimmt. So man ist immer so auf die Fehler sortiert.
Ja, ne? Und ich als Sonderpädagogin bin ja nicht so defizitorientiert. Ne? Deswegen
danke.
Deswegen habe ich das auch noch mal mit aufgenommen hier, genau. Ja, also wenn ich tatsächlich einen sehr arbeitsfreudigen und initiativen Hund habe, habe ich immer gute Karten, auch wirklich gute Punkte zu kriegen. Der Nasengebrauch ist total wichtig und der wird sehr hoch bewertet. Finderwillen und auch Ausdauer, vor allen Dingen auch im Buschieren und in der Suche. Wir wollen wirklich Hunde sehen, die sehr ausdauernd ihre Nase benutzen. Stilvolles Arbeiten und intelligentes Ausnutzen von Wind und Gelände ist halt auch immer ein Pluspunkt, wenn der Hund das zeigt, wollen wir auch sehen. der Spurwille in der Schleppenarbeit, die ja in den beiden höheren Klassen auch vorkommen kann. Dummy-Schleppe wird da gearbeitet, gezogen mit einem 1-Kilo-Dummy. Na, da kann man selbst im Spurwillen abprüfen in der Dummy-Arbeit. Natürlich eine gute Bringfreude, eine Wasserfreude. Und letztendlich, aber deswegen auch relativ unten gerankt in der PO, Lenkbarkeit und Markierfähigkeit wollen wir natürlich sehen, aber die Nasenarbeit hat wirklich vor allem anderen Vorrang und soll auch so bewertet werden. Ne? In der Markierung ist es zum Beispiel so, dass in der PO auch steht, dass der Hund 2/3 in gerader Strecke rausgehen soll und 1/3 Suchenleistung zeigen darf, ja. Und naja, kann man sich jetzt ausrechnen auf 50 oder 60 Meter. Da darf der Hund tatsächlich relativ weit vor der Fallstelle, wenn er dranbleibt, suchen. Und es gibt keinen Punktabzug.
Und gibt es Punktabzug für zum Beispiel dann Pfeifen auf die Markierung, also Einweisen auf Markierung? Oder soll man den Hund da einfach, also wird es gern gesehen, sagen wir mal, der Hund hält das ein mit dieser 1/3 Entfernung? Und er braucht aber relativ lange, aber er sucht halt, er macht. Man sieht, dass der Hund was tut, er steht nicht dumm rum. Ist es dann eher gewünscht, dass man sagt, man muss schneller zum Stück kommen? So nach dem Motto Sitzpfiff, rechts Suchenpfiff? Oder ist es eher gern gesehen, dass man sagt, okay, der Hund muss jetzt zeigen, dass er markiert hat, dass er da weiter weiß, dass er jetzt da keine riesige Suche macht, sondern weil das ist ja eine große Diskussion immer beim DAC, finde
ich. Also ich persönlich sehe da die Selbstständigkeit vorne, weil die Markierung in meinen Augen eine selbstständige Leistung sein soll. Und natürlich muss ich irgendwann im Working Test vor allen Dingen die Entscheidung als Hundeführer treffen, hat mein Hund noch eine Chance, in den Wind zu kommen, zum Stück zu gelangen oder helfe ich ihm? Dann ist es natürlich aber immer die Sache, wenn ich helfe und eingreife, sollte mein Hund das Kommando ausführen. Und ich gebe immer auch in meinen Trainings so den Tipp, solange mein Hund das nicht zuverlässig tut, würde ich lieber ein bisschen abwarten und auf die Selbstständigkeit hoffen und das auch fördern. Aber ja, wie du schon sagst, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Ich möchte bei den Spaniern jetzt auf jeden Fall einen selbstständigen Hund sehen. Natürlich soll er nicht das Fallgebiet massivst verlassen oder irgendwas anderes tun, aber auch als Richter, solange ich sehe, der Hund ist da dran und buschiert sich zum Stück, ist es völlig in Ordnung.
Ja, ja.
Also es ist eher negativ zu bewerten, wenn ich so eine übermäßige Abhängigkeit des Hundes vom Führer habe. Das wollen wir zum Beispiel nicht so gerne sehen. Ne? Ja, und halt einfach wenig Initiative ist halt, wie ich schon gesagt habe, auch nicht so erwünscht.
Ja, also gut auf der Pfeife, aber nicht so wirklich am Arbeiten. Ja, na, hier gibt es auch die Regel, wenn du pfeifst auf eine Markierung, 2 Pfiffe. Du hast 2 Pfiffe oder 1 Pfiff und 1 Kommando. Genau, 2 Kommandos. Ein Pfiff, 1 Kommando, dann muss der Hund dran sein, sonst...
Genau.
Sonst hast du es vertan. Genau. Ja. Und dann habe ich nur noch eine technische Frage mal, weil die fiel mir jetzt auch gerade ein, weil das alles auch ein bisschen von der Selbstständigkeit her auch in diesem kanadischen Bereich jetzt auch ist. Habt ihr sowas wie Waffenattrappen, also die man so halten muss, um dann sozusagen eine Markierung nachzubilden? Also hier muss man sozusagen immer, hier kommt man immer ran, kriegt so eine Holzwaffe in die Hand, dann zielt man da drauf, dann wirft jemand was und man hört auch einen Schuss da hinten. Und dann schickt man seinen Hund und dann darf man die Waffe abgeben. Habt ihr auch sowas?
Das ist ja spannend.
Ja, das ist total. Und du glaubst gar nicht, wie schwierig das für einen ist, wenn man sich immer auf seinen Hund konzentriert. Ja. Und wenn du dann Doppelmarkierung oder Triples hast und dann musst du, der Richter sagt dir, wo geschossen wird und du musst richtig zielen. Und was ich auch ganz spannend fand, ist, wenn du diese Holzwaffe in irgendeiner Art und Weise falsch händelst, also zum Beispiel nach vorne den Richter zeigst, bist du raus.
Okay, das ist ja sehr jagdnah dargestellt.
Ja,
ne?
Ja, es ist wirklich, und ich habe auch schon amerikanische Prüfungen gesehen, da haben sie echte Waffen genommen.
Gut, die Amis, ne?
Ja, aber es war ja trotzdem keine jagdliche Prüfung, aber...
Nein, also im Jagdspanienclub wird bisher noch, ich werde es vielleicht bei der nächsten PO-Änderung aufnehmen und mich an unser Interview erinnern, ist es noch so, dass wirklich klassisch mit Streckschusspistole vom Helfer geschossen wird oder vom zweiten Helfer, wenn der nicht selber wirft. Also wie im Retriever-Bereich letztendlich.
Ja. Ja, genau. Aber das ist eine lustige Geschichte. Manchmal schießt auch der Richter dann hinter dir, weil du ja selber schießt, der Schuss ist ja bei dir dann.
Ja. Also in Schweden habe ich sowas schon erlebt, auch auf WTs, bin ich auch schon gelaufen, wie so Flintenattrappen es gibt, aber ich habe noch keine in die Hand gedrückt bekommen. Also ich habe das schon gesehen von den Helfern und auch von hinter mir wilde Sachen, wo geschossen wurde, sehr jagdnah, was ich immer gut finde. Aber das habe ich noch nicht gesehen tatsächlich.
Ja. Also es ist erstaunlich, wie es einen aus der Bahn wirft und dann denkt man, ja, guck mal, das ist eigentlich das Richtige.
Ja.
Du müsstest eigentlich alles machen. Man kann den Hund gar nicht so kontrollieren, wenn man
ja,
wirklich,
genau.
sag ich mal, sich auch aufs Wild konzentrieren muss. Oder ja. Man ist halt nur Hundeführer.
Ja.
Das wäre sowieso mein Thema. Ja, vielen, vielen Dank, Ines. Da haben wir einen wunderbaren Einblick bekommen in die Jagdspanier-Club-Prüfung. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
Ja, danke.
Und ja, dann bis demnächst.
Ja, bis demnächst. Tschüss.
Tschüss. Und jetzt ist das Interview auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich fand es super spannend, was wir da alles besprochen haben. Und auf jeden Fall solltest du dir mal die Jagdspaniel-Prüfungen und den Working-Test mal angucken, wenn du mal was anderes erleben möchtest. Und wenn du noch mehr Infos dazu dir einfach mal durchlesen möchtest, dann geh doch mal auf die Webseite vom Jagdspaniel-Club. Und zwar www.jagdspaniel-club.de. Und dort findest du dann alle weiteren Informationen und kannst dir das dann alles mal durchlesen. Wie bei jeder Podcast-Episode gibt es auch hier wieder eine Aufgabe und diesmal hat die sich Ines ausgedacht. Das heißt, wenn du in der Trainingsgruppe Jagdfieber bist, also unserem Newsletter, dann bekommst du ganz automatisch am Freitag eine E-Mail mit der Aufgabe. Und wenn du da noch nicht drin bist, dann komm gerne in den Newsletter und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de/Trainingsgruppe und dann bekommst du jeden Freitag die E-Mails mit den Aufgaben und den Podcast-Episoden und allen anderen Informationen rund ums Dummy-Training und alles kostenlos, deswegen melde dich an und ich freue mich schon sehr auf die Aufgabe von Ines. Ich bin gespannt und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Wir hören voneinander. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!